Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, der 8. Mai 1945 steht für die Befreiung Europas, Ende des Zweiten Weltkriegs, Kapitulation Deutschlands und vieles mehr. Aber es ist eben auch nicht nur ein Freudentag, sondern ein Trauertag für viele. Wir wollen darüber sprechen und das versuchen einzuordnen, was es heute für eine Bedeutung hat. Viele Feierlichkeiten wird es geben in diesem Jahr weltweit. Aber seit dem 8. Mai 1945 haben sich auch die weltpolitischen Fraktionen etwas verändert, namentlich Amerika und Russland. Was würden Sie sagen, ist der 8. Mai für Europa?
Es ist erst einmal für viele Länder Europas das Ende der Abschlachtung von Soldaten. Und wenn man es von der Seite aus analysiert, auf die auch ich stehe, dann bedeutet es, dass Franzosen, Engländer, also alliierte Soldaten, die für diese Kapitulation gekämpft haben, endlich nicht mehr ihr Leben lassen müssen. Und das ist schon, wenn man weiß, wie viele Millionen Soldaten in diesem Krieg gestorben sind, aber vor allen Dingen, weil sie sich gegen Hitler gewehrt haben, dann ist das eigentlich der großer Augenblick, wenn ein Krieg aufhört. Und es ist also ein Tag der großen Trauer für diejenigen, die gestorben sind, für die Freiheit, gegen eine Diktatur des Dritten Reiches, eine Entzivilisation des Kontinents Europas und der Welt und gleichzeitig aber auch eine große Freude für all die, diesen Moment noch lebend genießen konnten. Es gibt keinen Krieg mehr. Die Angst auch der Zivilbevölkerung, ob das in Belgien, ob das in Holland, ob das in Frankreich, ob das in vielen europäischen Ländern war, dass sie auch als Zivilbevölkerung Opfer werden konnte, ist vorbei. Dann gibt es die deutsche Perspektive, die zum großen Teil diesen Tag eher nicht als ein Tag der Befreiung empfunden haben, sondern als ein Tag, wo sie lernen mussten, dass sie einen Preis werden bezahlen müssen, von dem sie nicht verstanden haben oder verstehen wollten, um was es überhaupt ging. Es ist ein Tag, an dem die Shoah zu einer öffentlichen, offiziellen Realität wird. Zwar wurden die Konzentrationslager schon früher befreit, aber mit der Befreiung im Sinne, der Krieg ist vorbei, beginnt eine Aufarbeitung, eine Öffentlichkeit, eine Sichtbarmachung, nicht nur in der Welt, sondern auch für Deutsche. Wir erinnern uns, dass in vielen Konzentrationslager, die in Deutschland auch waren, das hat man ganz vergessen, dass neben den Vernichtungslagern im Ausland in Deutschland selbst unendlich viele Konzentrationslager neben großen Städten gebaut wurden. Jetzt mussten die Deutschen sich anschauen, was passiert ist in diesen Konzentrationslagern. Und sie mussten merken, wie viele Soldaten, die aber die Aggressoren waren, umgebracht sind, tot sind. Und sie mussten noch etwas ertragen, nämlich dass viele Männer in Gefangenschaft genommen wurden, Kriegsgefangenschaft. Und es gibt den Moment, wo sie sich selbst auf die Flucht begehen mussten, weil territoriale Verschiebungen vor der Tür stehen. Das heißt, die Perspektive der Siegerseite ist bei aller Trauer für die Verluste die große Freude, dass der Aggressor, und in dem Fall nicht nur ein Kriegsaggressor, also nicht das, was normal Krieg ist, schlimm genug, sondern auch jemand, der die Shoah verantwortet, ein Land, das die Shoah verantwortet, dass der besiegt ist und damit eine Zwei-Wahrnehmung entsteht, eben diese Traurigkeit, aber auch gleichzeitig diese Freude, die ja natürlich bei denen, die überlebt haben, viel größer ist als die Traurigkeit. Und für Europa und die Welt öffnet sich nach 1945 das Fenster, wo die Aufklärung, die Demokratisierung, die Menschenrechte, die UN Realitäten werden konnten, die bis dahin auch nicht nur von Deutschland abgelehnt waren.
Der 8. Mai 1945, ein ambivalenter Tag, wie Sie sagen. Es ist sicher für viele auch der Tag, an dem sie noch nichts wussten. Und ich spreche nicht von denen, die nichts wissen wollten. Dann kommt die ganze Aufarbeitung, dann kommt die ganze Frage der Justiz, der Schuld, der Täter, der Alliierten, der Befreier und so weiter. Wenn wir dieses Kapitel und auch die schmerzhaftesten Geschichten Geschichte mal hinter uns lassen und die Frage stellen, noch ist es die Geburtsstunde der Demokratien oder was ist der 8. Mai 1945 für Europa?
Also wenn wir ein paar Jahre weitergehen, auch mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wird die Bundesrepublik Deutschland ein demokratisches Land. Es bekommt ein Grundgesetz, es gibt die Gewaltenteilung, es gibt Wahlen. Der erste Kanzler heißt Konrad Adenauer und sein Kanzleramtsminister ist Globke, der die Rassengesetzkommentierungen geschrieben hat. Deutschland fängt in der Ambivalenz zwischen einer Moderne der Zukunft, die demokratisch heißt, und einem braunen Sumpf, der so tut, als ob er demokratisch ist und sich unter der Demokratie versteckt, nicht nur im Kanzleramt, sondern auch in vielen anderen Parteien, vorwiegend in der FDP und in der CDU, an. Und das begleitet Deutschland mindestens mit der Generation, die im Dritten Reich gelebt hatten und Verantwortungen hatten. Und Verantwortungen heißt auch, Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Oder ein Geschäft übernommen zu haben von einer jüdischen Familie, wissend, dass man dafür ein Mindestgeld bezahlt hat, aber auch wissend, dass diese jüdische Familie nicht mehr zurückkommt und daraus große Vermögen nach dem Krieg entstanden sind. Wenn man die anderen europäischen Länder sieht, die französische Demokratie, die es schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab, oder die britische, entfaltet sich weiter und andere Länder demokratisieren sich mehr und mehr in diesem europäischen, jedenfalls westlichen Teil des Kontinents. Die Alliierten werden eine Realität. Die Alliierten sind in Anführungsstrichen Besatzungsmächte. Da gehört die Sowjetunion dazu. Und zwischen eben den Siegermächten und dann die Mächte, die dann Deutschland aufgeteilt wird, entstehen zwei Deutschlands. Ein Deutschland, das eine totalitäre Firma der Sowjetunion wird und der Rest der europäischen Länder, die von den Amerikanern, Franzosen und Briten verwaltet werden, werden in der Bundesrepublik Deutschland demokratisiert mit allen Schwächen. Die Entnazifizierung ist auf dem Papier aber nicht wirklich effektiv. Die deutsche Öffentlichkeit versucht zu verdrängen. Es werden sofort weiße Tapeten auf die braunen Wände geklebt. Ununterbrochen müssen die neu mit weiß nachgestrichen werden, damit das Braune nicht rauskommt. Strukturell gibt es keine Aufarbeitung, beispielsweise in der Wirtschaft, es gibt keine Aufarbeitung in der Justiz, es gibt keine Aufarbeitung in den Verfassungsschutzorganen. Das BND ist eine braune Suppe und die meisten Menschen leben ihr Leben im Schweigen weiter. Es gibt von Ralph Giordano diesen wichtigen Gedanken und ein Buch, Die zweite Schuld. Damit beschreibt er einfach das Untertauchen, sowohl von Bewusstsein als auch von täglichem Leben, ins Schweigen. Darüber nicht zu sprechen, wurde zur Methode. Darüber zu sprechen war immer auch die Gefahr, dass wenn man sich oder einen anderen meinte, jedenfalls auch sich selbst hätte in Gefahr bringen müssen können. Also es schwieg mit vielen Ausnahmen, aber mit einer überwiegenden Mehrheit eine ganze Generation, die hätte reden müssen für ihre Kinder, aber auch für die Stabilisierung des Demokratischen in Deutschland. Nicht einmal 0,5% derjenigen, die in den KZs gearbeitet haben, also da ist ja überhaupt keine Frage von Justiz und Gerechtigkeit und Strafe und Sühne, wurden überhaupt vor deutschen Gerichten gestellt. Wir wissen, dass der Eichmann-Prozess nur in Israel möglich war. Wir wissen, dass der Auschwitz-Prozess in Deutschland mit Fritz Bauer nur möglich war, weil der hessische Ministerpräsident damals über Israel das alles vorbereitet hat, weil er wusste, würde er das in den Behörden in Deutschland vorbereiten, wäre es nie zum Auschwitz-Prozess gekommen. Dann gab es hier und da mal einen Prozess, Stille. Die deutsche Justiz fängt wieder an in den 2000er Jahren, übrigens auch eine Entscheidung zu revidieren, die damals rechtskräftig war, nämlich, dass die Beihilfe eine unmittelbare hätte sein müssen und deswegen so viele Menschen auch gar nicht vor Gericht kamen. Mit dem Demjanjuk-Prozess ändert sich das. Wer ist der Angeklagte? Ein ukrainischer Angeklagter. Jetzt zum guten Schluss kommen die über 95-Jährigen dran Und damit ist das, was Recht und Gerechtigkeit versucht, in Deutschland jedenfalls gescheitert. Was nicht gescheitert ist, ist der Demokratisierungsprozess, weil dann trotz des Schweigens die zweite und dritte Generation sich jedenfalls in ihrer großen Mehrheit für die Demokratie entschieden hat. Aber sie bleibt in ihrer kulturellen und erinnerungskulturellen Bedeutung deutlich nach wie vor geschädigt durch das Schweigen, das von der zweiten in die dritte Generation weitergegeben wurde. Weil wie sollte die zweite Generation etwas von den Großeltern erzählen, die nichts erzählt haben? Und die Größe des Nichterzählens wurde dann immer größer für die dritte. Und das sind wir, die wir jetzt auch miteinander sprechen in der Gegenwart. Und dadurch fehlt etwas für ganz Europa, aber auch für Deutschland, dass die dann doch Erinnerungsgeschichten der Opferländer, wir reden jetzt vom Krieg, 8. Mai, sehr klar in das kulturelle Gedächtnis eingetreten sind, weil es kommunikativ erzählt wurde. Die Großeltern wurden angegriffen und haben sagen können, wir wurden von den Deutschen angegriffen, wir haben Menschen in unserer Familie verloren, die Deutschen haben das und das getan, das haben sie den Kindern erzählt und die Kinder, die Enkelkinder. Daraus entsteht ein kulturelles Wissen und damit auch Denken. Das gilt für alle diese angegriffenen Länder. Sie wiederum haben aber sehr lange nicht erzählt, dass sie auch Kollaborateure waren, wenn die Nazis nach Deutschland gekommen sind, aus Deutschland zum Beispiel nach Frankreich. Es brauchte Jahrzehnte, bis die Franzosen offiziell sich entschuldigt haben, auch in der jüdischen Gemeinschaft, dass es in Frankreich Kollaboration gab und dadurch tausende französische Juden in KZs vergast wurden. Von Holland, das sich sogar den Mythos aufgebaut hat. Sie haben alles für Juden getan, erfährt man erst jetzt in diesen Jahren, erst jetzt also die Bereitschaft zuzugeben, dass ein Großteil der holländischen Juden, die am Ende gestorben sind, weil sie die Kollaboration von holländischen Polizei und sonstigen Einheiten mitgearbeitet haben, damit die Deutschen die Juden dann auch in die KZ schicken konnten. Also europäisch gibt es da auch vieles, was in den Ländern aus dem, was dann im Dritten Reich passierte, geleugnet wird. Und trotzdem muss man daran erinnern, der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung, aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. In all diesen Ländern gab es Antisemitismus, ja. In osteuropäischen Ländern gab es Pogrome, ja, da wurden auch Juden getötet, geschlagen. Aber die Massenvernichtung, nur der Vernichtung wegen, bis zum letzten Menschen, also bis zum letzten jüdischen Menschen, das ist die deutsche Erfindung.
80 Jahre später stellt sich natürlich die Frage, im Wissen darum, dass sehr vieles aufgearbeitet wurde, dass sehr vieles gerade ja in Deutschland auch thematisiert und in Schulen immer wieder gelehrt wurde, die Gedenkstätten gegründet wurden, die Erinnerungskultur, was immer das ist, stattgefunden hat in der einen oder anderen Form. Aber trotzdem die Frage, 80 Jahre danach, haben wir verstanden, was passiert ist bis 1945?
Also man muss erstens sagen, dass Millionen Menschen aus selbst der Generation, die im Krieg dabei waren und auch der Kinder- und Enkelkindergeneration, sehr viel sich an diesem Thema abgearbeitet haben. Und das muss man auch positiv bemerken, die Mehrheit allerdings nicht. Man muss positiv bemerken, dass es sowohl Gedenkstätten, auch Konzentrationslager als Gedenkstätten, Lehrstätten, Erinnerungsstätten, Erinnerungsarbeit, viele auch vom Staat unterstützte und getragene gibt. Man muss zugeben, dass es also eine große Kette in diesem Land gibt, wo man lernen kann, wo man auch Wissen erwerben kann aus dieser Zeit, aber wie gesagt auch daraus lernen kann. Führt das dazu, dass der Begriff Erinnerungskultur der richtige ist? Nein, denn die Erinnerungskultur ist ja nicht nur von den Assmanns definiert worden, sondern schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es ist das kommunikative Gedächtnis, also der drei Generationen, die sich etwas erzählen und was dann zum Kulturellen wird. Und das ist in Deutschland nicht mehrheitlich geschehen. Und wenn man dann sagt, das kommunikative Gedächtnis entsteht, dann kann ich in Deutschland sagen, bei den meisten wäre es dann ein schwarzes Loch des Nichtwissens. Also wir haben auch einige Rituale mittlerweile erarbeitet. Alle kommen sehr spät. Zu der Frage des 9. November, der Reichspogromnacht, die ja dafür steht, während den Anfängen, und das war das letzte Experiment Hitlers, ob er die Massen dazu bringt, zu schweigen, wenn sie sehen, dass überall Gotteshäuser, in dem Fall Synagogen, also jüdische Gotteshäuser, brennen, tun die was, weil das ja in den Städten, in den Dörfern dort war, wo sie mit jüdischen Menschen gelebt haben. Oder lassen sie es? Und dann konnte er feststellen, die meisten haben es gelassen, haben zugeschaut, haben unter Umständen sogar darüber gejubelt. Das war in Deutschland überhaupt kein Tag, der inkludiert war. Das haben die jüdischen Gemeinden erinnert. Und irgendwann sprachen dann auf Einladungen der Gemeinden Oberbürgermeister oder alle 10 Jahre ein Kanzler. Und es dauerte fast 50 Jahre, bis der 27. Januar, die Befreiung von Auschwitz, hier ein Gedenktag, kein Feiertag wurde. Also solche Dinge gibt es und es gibt eben sehr viel Aktivitäten, aber das führt nicht zu dem, was man wissenschaftlich unter Erinnerungskultur, das kulturelle Gedächtnis definiert. Das Zweite, es gibt seit dem 8. Mai, das fängt also nach Ende des Krieges, das fängt damit an, mit der Metapher die Stunde Null. Das ist der Versuch, alles, was am 7. Mai noch war, zu löschen. Aber da es keine Minusgeschichte gibt, kann es auch keine Stunde Null geben, sondern Geschichte ist immer kontinuierlich, bis hin zu dem Wunsch von über 50% der Deutschen, das ist die letzte wissenschaftliche Umfrage in diesem Jahr, die der Meinung sind, man müsse jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen. Das heißt, die Bevölkerung hat in großen Teilen nicht begriffen, dass sich Erinnern nicht eine Belastung oder ein Schuldvorwurf bedeuten muss, sondern dass es eine Chance ist, weil man sich damit beschäftigt, gerade in der Demokratie zu erkennen, wie fängt das an? Die meisten haben genug Empathie gehabt, aber das ist wohlfeil. Die politische und die kulturelle und gesellschaftliche Frage ist die gewesen, wie ist das entstanden? Und wenn man auf diese Frage eingegangen wäre, dann wären wir wieder bei Millionen und Abermillionen Mitläufer, Mittäter, gleichgültige Opportunisten, Profiteure, Mörder, Sadisten und. Und diese Leistung, die verweigert war, prägt also bis heute diese unglaublich Ambivalenz in der Republik, wenn das Wort Jude fällt. Auch jetzt ist das fast ein Elektroschockmoment und verantwortlich gemacht wird wie immer nicht das Opfer, sondern diejenigen, die aus Täterfamilien kommen, in dritter und vierter Generation. Und eins muss man hinzufügen, Deutschland heute auch mit Ostdeutschland. Ostdeutschland ist ein Land, das sich die Etikette gegeben hat, es sei das antifaschistische Deutschland, als ob in Ostberlin die Synagoge nicht brannte wie in Westberlin. Aber all diese Millionen Menschen und ihre Kinder sind aufgewachsen. Drüben, das war in dem Fall Westdeutschland, leben die Nazis und bei uns leben die Widerstandskämpfer. Was das an katastrophalen, auch politischen Feldkonsequenzen hat, sieht man an dem großen Erfolg einer antidemokratischen Partei, die einen Ehrenvorsitzenden hat, der sagt, Hitler war ein Vogelschiss der Geschichte, oder einer Vorsitzenden, die sagt, der Schuldkult muss aufhören.
80 Jahre danach sind wir aber auch in einer Situation, in der wir nochmals neu herausgefordert sind mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir haben ein neues Verständnis auch der ehemaligen Alliierten, also der russischen Roten Armee und der amerikanischen GI-Armee. Alles das wird verworfen in den Aktualitäten und es ist nicht mehr nur eine theoretische Aufarbeitung von Geschichte, eine intellektuelle Auseinandersetzung, sondern es ist wieder da und wir müssen Entscheidungen treffen und Ministerinnen und Minister, Präsidenten, Präsidentinnen müssen reale Entscheidungen über Krieg, Frieden, über Soldaten, über Einsatz, über Bewaffnung treffen. Eine neue Situation und da ist die Frage 80 Jahre danach, wie kann man richtig entscheiden?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil in Ihrer Frage Gedanken sind, wo ich, als Sie sie formuliert haben, einen Gegenreflex hatte. Fangen wir mit dem Guten an. Nach 1945 entsteht die beste Friedensphase für einige Länder auf diesem Kontinent Europa. Nicht für den ganzen Kontinent, aber für einige Länder. Vor allem die Länder, die kriegsbeteiligte Länder im Zweiten Weltkrieg waren. Demokratie wächst, Demokratie stärkt. Es gibt die Idee eines Wohlstandes, es gibt die Idee eines Wohlstandsstaates, der sich um die Schwächen kümmert. Es gibt die Idee der Menschenrechte, die UNO wird aufgebaut, es gibt die Menschenrechtscharta, geheuchelt, Doppelmoral, Moral dahingestellt, aber es gibt das alles. Und die Staaten geben sich selbst eine Idee, dass sie sich entwickeln wollen mit der Würde des Menschen, die unantastbar ist. Das ist ein Resultat, ein wirkliches Resultat aus der nicht fassbaren Beziehung, dass Menschen, in dem Fall Deutsche, Millionen Menschen umgebracht haben, weil sie sie nicht mehr als Menschen akzeptiert haben. Und ihr Ziel war einfach töten. Ohne große Begründung. Die Entmenschlichung von Menschen war die Kategorie, um die Erlaubnis zum Töten zu geben, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und aus all dem heraus entwickelt sich eben die Aussage, nie mehr sollen Menschen entscheiden können, ob ein Mensch ist. Um es mal zu übersetzen. In der gleichen Zeit herrscht Frieden. Eine Europäische Union wird gegründet. Erstmal geht es um Handel, es geht um Wohlstand, die sich sehr schnell erweitert. Die Idee, diese Menschenrechtscharta zu übernehmen, und die Europäische Union entwickelt auch als diese Institution die Europäische Menschenrechtscharta. Antidiskriminierungsgesetze werden übernommen. Niemand soll diskriminiert werden können wegen seinem Geschlecht, seiner Sexualität, seiner Hautfarbe, seiner Religion. Und mit allen Schwächen und mit allen auch Nichterfüllungen dieser Ansprüche wächst eine Gesellschaft, in der sich in vielen Ländern der Europäischen Union nach dem Krieg eine doch deutliche Emanzipationsbewegung von verschiedenen Gruppen zu einer Mehrheitsentscheidung verändert. Frauen immer noch nicht wirklich Equal Pay, aber können sich in ihren Rechten emanzipieren. Jedenfalls können sie die männliche auch Dominanz ein bisschen relativieren. Und wie gesagt, Homosexualität wird in vielen Ländern, wo sie strafbar war, aus der Strafbarkeit herausgenommen. Viele solche Emanzipationsbewegungen bekommen Raum und Ordnung. Das Demokratische verstärkt sich. Also an dem Punkt kann man sagen, Jahrzehnte waren eine Erfolgsbilanz. Der zweite Punkt war, dass innerhalb der europäischen Demokratien kein Krieg mehr stattfindet. Das ist, wenn man die europäische Geschichte der Kriege nimmt, und zwar jetzt gar nicht 33 bis 45, die erste Phase, die es in Europa gab. Und Europa ist ein Kontinent von wirklich Blut, dass viele Staaten und immer mehr Staaten und übrigens auch Staaten wie Deutschland und Frankreich, Frankreich wurde zweimal im Jahrhundert von den Deutschen angegriffen und Millionen Franzosen wurden umgebracht. Aber es gab nicht mehr dieses Rachegefühl, es gab auch kein Versailles, sondern es gab die Erkenntnis, wir müssen miteinander lernen zu kooperieren, anstatt uns zu konfrontieren. Und dieser Friedensgedanke ist da. Jetzt kommt mein Widerspruch. Aber die Sowjetunion und die Länder Europas, die von der Sowjetunion dominiert wurden, waren immer kriegsorientiert. Und so entstehen zwei Blöcke, Warschauer Pakt, geführt von der Sowjetunion, und der Rest der Länder, die übrigens ja auch Polen war ja Kriegsopfer, der Rest der Länder, die durch die westlichen Alliierten geprägt waren als Demokratien. Das war dann der NATO-Doppelbeschluss. Das heißt, es gibt eigentlich bis 89 nach 45 keinen Zeitpunkt, wo man sagen könnte, Frieden ist gesichert, sondern der sogenannte Kalte Krieg war eine Option, die wir wissen, auch mit Atomwaffen optioniert waren zwischen den Amerikanern und der Sowjetunion, die zwar Gott sei Dank nicht zu Kriegen führte, aber innerhalb des Warschauer Paktes wurden Staaten durch die Sowjetunion besetzt, und zwar diktatorisch und durch militärische Stärke. Es gab den Ungarnaufstand. Es gab so viele Momente, wo die Sowjetunion wie ein imperialistischer Staat auch seine deutsche demokratische Republik im Griff hatte. Jetzt kommt 89, die Sowjetunion zerfällt und man hat den kurzen Eindruck, dass Russland sich nicht mehr in der Tradition der Sowjetunion verhalten würde. Also es könnte endlich auch für dieses Russland, nachdem Länder, die besetzt waren von Russland, ob das die baltischen Staaten waren, ob das Polen waren, die jetzt auch sich demokratisieren in Teilen, dass jetzt auch mit Russland so etwas wie Frieden, Zivilisiertheit, Kooperation und auch ökonomische Kooperation wie militärische Kooperation möglich war. Das ist ein Selbstbetrug des Westens gewesen. Schon sehr schnell hat Putin gesagt, er wird den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht hinnehmen. Und man hat nur nicht zuhören wollen. Und sehr früh agiert er bereits wieder imperialistisch. Ob in Georgien schon Anfang der 2000er, ob selbst die Krim immerhin 2014, ob andere Länder, die er wieder anfängt zu umarmen, andere Diktaturen aus der ehemaligen Sowjetunion wieder bindet. Wir sehen das heute an dieser fast siamesischen Abhängigkeit von Belarus. Die Frage, wie er sich wieder eine Sowjetunion aufbaut, hat er nicht nur nie aufgegeben, sondern hat immer bewiesen, dass er das ernst meint. Wir reagieren 2022. Warum so spät? Und diese Frage wird sich der Westen nicht nur stellen müssen, 80 Jahre nach dem 8. Mai, sondern es ist auch eben der Ausdruck, dass nach dem 8. Mai 1945 die Grundidee, die in Hitler zweimal mit einem Weltkrieg verbunden war, also die Vorstellung des Kolonialisierens wie der imperialistischen Sucht, das Hungergefühl von Großmächten, nie satt wird und sich eben der Westen darauf verlassen wollte, nicht nur Deutschland, sondern der ganze Westen. Amerika als Spiegelbild zu Russland wird, egal wie Russland aggressiv und imperialistisch sein, einen Angriff auf Kerneuropa verhindern. Es zeigt sich, dass, und das ist nicht nur seit Trump so, das war schon bei Obama sehr, selbst bei George Bush, diese Annahme auch dazu geführt hat, dass die Amerikaner immer mehr in die Verteidigung der NATO investiert haben, währenddessen die Europäer, auch Deutschland, bei 1%, nicht mal bei 2 hingen blieben, dass auch das eine Illusion war, die daran erinnert, und da kommen wir jetzt wieder auf den Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner sind sehr spät in den Krieg eingetreten und auch widerwillig in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Daraus jetzt sich zu überlegen, wo die geostrategische Lage sich sowieso ganz verändert hat, Stichwort China, die Amerikaner werden schon richten, hat jedenfalls diese Länder so fett werden lassen, so gemütlich werden lassen, dass sie zwar sahen, was in der russischen Politik stattfindet, aber sich davon überzeugt fühlten, dass Amerika entweder verhindert oder jedenfalls verteidigen wird, wenn Russland aggressiv wird. 2022 wird die Stunde der Wahrheit. Ohne Vaseline greift völkerrechtswidrig Putin die Ukraine an, die sich mehr und mehr schon in den Westen bewegt hat. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Und auch hier hat sich gezeigt, die Verteidigung der Ukraine bis zum Jahr 2025 war vorwiegend durch die Amerikaner gewährleistet und nicht durch die Europäer, die bis auch noch zum letzten Jahr versucht haben, mit ihren Ausgaben in die Militärstrukturen zu sparen, nach dem Motto, die Amerikaner werden es machen. Wir stehen heute, und das ist gerade 80 Jahre nach der Befreiung, ich sage Befreiung, vor einer dramatischen Wahrheit. Wir haben wenig begriffen. Und jetzt ist es endgültig. Entweder können die Europäer ihre Verantwortung übernehmen, und damit meine ich nicht Frankreich und Großbritannien, die immer militärisch schwach waren und Atommächte sind, sondern ein Land wie Deutschland, ein Land wie Italien, ein Land wie Spanien, unter Umständen in 10 Jahren, entweder weil sie ihre Freiheit verlieren, das ist die Länderebene, und wir werden ertragen müssen, dass antidemokratische rechtsextreme Parteien das schmutzige Arbeiten für Russland machen, oder es wird Kriege geben und Länder werden von Russland besetzt werden. Nur, wir sind nicht beim Letzten angekommen. Wir sind nicht hilflos, wir haben noch eine Chance. Aber das Zeitfenster ist extrem kurz. Ob wir also beginnen zu begreifen, und da ist vielleicht der 8. Mai ein wichtiger Tag, wie schnell Krieg und damit geostrategische Tragödien für Millionen Menschen entstehen, in Europa wieder vor der Tür steht, oder ob wir das nicht begreifen, das wird sich entscheiden und keiner soll sagen, er habe es nicht gewusst.
Zum Schluss die Frage, Krieg oder Frieden? Wir hatten ja über Jahrzehnte den Kalten Krieg, die Situation der Konfrontation, Gleichgewicht des Schreckens und so weiter. Krieg oder Frieden, dennoch nochmals die Frage, es gab diese Explosion der Kraft für den Frieden 1945. Die Gründerväter der Demokratien haben sich bewusst gemacht, was es jetzt heißt zu tun, und sie haben es gemacht. Wir wurden müde, wir wurden phlegmatisch, sie haben das erwähnt. Jetzt 2025, glauben Sie, gibt es nochmals die Generation, die Verantwortlichen, die Politikerinnen und Politiker, die das Ruder nochmal rumreißen können?
Na, ach, der Mai, mein Gott, ich sag's noch einmal. Das Abschlachten hört auf. Verantwortlich, Ursache für das Abschlachten ist Deutschland und Millionen Deutsche, die mitgemacht haben. Das hört auf. Es kommt, wer aus dem Krieg kommt, kein Mensch zurück, wie er hingegangen ist. Und umso mehr möchte ich mal positiv doch bemerken, wir reden jetzt von Krieg und Frieden, dass alle Beteiligten, inklusive auch deutsche Menschen, übrigens in Europa waren teilweise Menschen zweimal in Weltkriegen, auch 1918 und wieder 1939, dass Krieg alles zerstört. Und das, was es mit Menschen zerstört, in einem Menschenleben nicht mehr repariert werden kann. Und es waren dann doch diese Menschen, die alles versucht haben, dass es jedenfalls in den Jahrzehnten danach nicht mehr, weil Konflikte entstehen, Kriege entstehen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch wenn darüber immer gelacht wurde, wenn in der Europäischen Union um 6 Uhr morgens die Verhandler und Verhandlerinnen rauskommen und gesagt wird, guck sie dir an, jetzt haben sie wieder die ganze Nacht nur geredet, mir ist es lieber, dass diese Leute bis 6 Uhr morgens reden, als wenn sie nicht mehr reden, Kriege entstehen können. Und man muss das festhalten. Die Europäische Union hat Frieden garantiert, weil sie bis 6 Uhr morgen geredet haben und weil sie gesagt haben, alles, alles steht im Raum, nur nie mehr Krieg untereinander. Und dann kommt die Kindergeneration, die noch von diesem Krieg mitbekommt, die Traumatisierung der Eltern, die Erzählungen sind noch dicht, was Krieg angeht. Nicht, was die Konzentrationslager angeht, aber Kriegsgeschichten, die wurden in Deutschland erzählt ohne Ende. Die einen haben zugegeben, die Deutschen waren Angreifer, die meisten haben versucht zu sagen, dein Onkel oder Großvater ist ein Opfer. Aber das will ich jetzt ausnahmsweise mal völlig dahingestellt sein. Der Krieg war schon Thema in deutschen Familien. Aber in allen Familien. Nur, ich muss es noch mal sagen, natürlich ist auch der deutsche Soldat in der Wehrmacht ein Mensch, der dann im Krieg fällt, zu bemitleiden. Aber politisch einzuordnen, war auch dieser Soldat ein Aggressor. Und nicht wenige in der Wehrmacht haben Zivilisten, vor allen Dingen auch Juden, erschossen und ermordet. Dafür waren nicht nur die KZs da. Aber wenn wir das jetzt gesagt haben, geht es trotzdem dahin, dass Krieg auch für die Generation der Kinder mit Abscheu, mit Trauer, mit Tod verknüpft war. Die dritte Generation weiß überhaupt nicht mehr, was Krieg ist, auch nicht in einer Erzählung. Die Großeltern sind da schon zu weit weg. Ich sage übrigens Gott sei Dank, auch meine Kinder haben überhaupt keine Vorstellung von Krieg. Und es gibt keine theoretische Vorstellung von Krieg. Entweder hat man Krieg erlebt, und das gilt auch für Kriegsreport. Ich erinnere mich, wie ich in Afghanistan war. Wenn du einmal gesehen hast, was es bedeutet und in diesem Ort warst, dass Bomben fallen, Raketen fallen, Menschen sich erschießen, dann verstehst du, was Krieg ist. Wenn du in diesen Ländern erst recht lebst, brauchst du niemandem nichts mehr zu erklären. Aber Gott sei Dank haben die meisten Kinder in diesem Land keine Erfahrung. Kinder, nenne ich 30-Jährige, 35-Jährige, also diese dritte Generation, keine Erfahrung. Und ich glaube schon, dass wenn man über Krieg und Frieden nachdenkt, es nicht zwingend ist, aber doch hilfreich ist, wenn Menschen, die dieses Leiden erlebt haben, darüber reden, oder Menschen, die fast wie in einem Internetspiel das nur erlebt haben. So, und deswegen stehen wir vor der großen Frage, ob tatsächlich in diesen wenigen Jahren, die wir noch haben, die Europäische Union, dazu gehört auch Deutschland, in der Lage sein wird zu verstehen, dass Krieg und Gewalt nur verhinderbar ist, wenn der Aggressor nicht sicher ist, dass er gewinnt. Aber wenn wir den Status quo in Europa nehmen und Amerika davon abziehen, ist für Russland eins sicher, er gewinnt. Und dass Russland gewinnt, bedeutet ja nicht nur Krieg, sondern es bedeutet auch das Ende von Freiheit Es bedeutet Diktatur. Und deswegen kann ich uns allen nur empfehlen, zu begreifen, es darf nicht die Macht des Stärkeren geben. Und um die Macht des Stärkeren, vor allen Dingen des diktatorisch Stärkeren zu vermeiden, muss der demokratische Staat stärker sein als die Diktatoren. Und das bedeutet auch militärisch stärker sein. Wer das nicht gelernt hat aus zwei Weltkriegen in Europa und aus dem 8. Mai, hat nichts gelernt.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.